Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt ist es 6:30 gewesen. Wir kommen zum Zwischenhalt. Unsere Sendung hier auf der Seis immer am Samstagabend so, auch heute. Love Songs für Jesus, Pop, Jazz und Gospelmusik in den Gottesdienst, das sollen junge Menschen in die Kirche bringen. Mehr zu diesem Thema hier bei uns gerade in ein paar Minuten. Jetzt zuerst feiern wir einen Geburtstag. Der Geburtstag von einer Zeitung. Jede Konfession, jede Religion hat eigene Publikationen, hat eine eigene Zeitung. So haben die Reformierten zum Beispiel das Reformiert, die Katholiken das Pfarrblatt und die Juden das Wochenmagazin Tachles. Einmal im Jahr aber spannen in der Region Bern die religiösen Publikationen zusammen und geben gemeinsam miteinander die Zeitung Zwisiten raus. Vor 10 Jahren ist sie gegründet worden. Heute arbeiten jüdische, reformierte, katholische, christkatholische und muslimische Journalistinnen und Journalisten an dieser interreligiösen Zeitschrift mit. Zum 10-jährigen Jubiläum von Zwisiten hat Antonia Masser 2 Redaktionsmitglieder getroffen.
Ich treffe den Peter Abelin vom jüdischen Wochenmagazin Tachles und den Martin Lehmann von der Zeitschrift Reformiert in den Räumen vom katholischen Pfarrblatt in Bern. Der Name Zwisiten passt also auch zu den Leuten, die daran arbeiten. Aber der Name steht nicht nur für die Mitarbeiter, sagt Martin Lehmann.
Das Wort Zwisiten, das ist ein berndeutsches Wort. Das steht dafür, dass das Projekt Zwisiten auf Berner Boden gewachsen ist. Heisst es Besuch gehen. Und das ist auch die Idee von dieser Zeitung, dass wir zwischen diesen verschiedenen Religionsgemeinschaften Begegnungen ermöglichen wollen, zueinander zu Besuch gehen und eben auch über den Tellerrand ausschauen.
Die Macher der religiösen Publikationen haben plötzlich gemerkt, dass sie eigentlich ziemlich ähnliche Sachen machen. Dann könnte man ja gerade zusammenspannen, wenigstens einmal im Jahr. Nach sind dann immer mehr Religionen dazugekommen.
Die Idee ist eigentlich nicht vor 10 Jahren entstanden, sondern schon vor 12. Dann zwischen dem reformierten Berner Sämann, hat er dann noch geheissen, heute heisst die Zeitschrift Reformiert, und dem römisch-katholischen Pfarrblatt, wo auf Januar 2000 die erste gemeinsame Ausgabe hat miteinander publiziert. Die hat dann noch nicht Zwisiten geheissen. Sie hat dann ein Jahr später nicht Zwisiten geheissen, wo auch Leute aus der jüdischen Gemeinde dabei waren und von der christkatholischen, sondern erst 2002, wo auch noch die Muslime dazukommen. Also 5 Vertreter, Vertreterinnen von 5 Religionsgemeinschaften arbeiten da mit.
Jede Ausgabe hat ein Thema, wie zum Beispiel Humor in den Religionen, wo religiöse Witze bewertet worden sind und der Victor Jacobo befragt worden ist. In der ersten Ausgabe war der Name der Zeitung das Programm gewesen, und es haben Leute Gottesdienst von Andersgläubigen besucht. Das ist eines der schönsten Erlebnisse von Martin Lehmann während seiner Arbeit bei Zwisiten.
Und ein Beispiel war, dass wir den Präsidenten der Oberemmentaler reformierten Bezirkssynode, das ist ein päbiger, bodenständiger, aber auch sehr weltoffener Bauer, haben dazu bewegt, dass er einen Gottesdienst in der Moschee Zollenturn besucht. Das hat er das erste Mal gemacht in seinem Leben, eine Moschee besucht. Und unvergessen ist, wie er auf der Frontseite von dieser Zwisiten-Ausgabe grinsend auf dem Teppich von dieser Moschee knäulet und in die Kamera lacht und auch im Text nachher etwas davon erzählt, wie es ihm gegangen ist, als Reformierte eine ganz neue Welt kennenzulernen.
Das ist ein Ziel von Zwisiten, dass eben auch die Leser in eine fremde Welt eintauchen können. Dabei kann aber auch einiges in die Hose gehen. Weil die Welt fremd ist, ist auch die Redaktion manchmal in ein Fettnäpfchen getrampelt, sagt Peter Abelin.
Zum Beispiel haben wir eine Illustration auf der Titelseite gehabt, die dann nachher vor allem bei den Moslems sehr schlecht ist angekommen und als beleidigend ist empfunden worden. Es ist dann darum gegangen, dass die verschiedenen Symbole von den einzelnen Religionen sind dargestellt worden und Menschen, die sich da bewegen in diesem Raum, und das ist eben empfunden worden, dass ihre Religion oder die Symbole eben mit Füßen getreten werden.
Damit solche Sachen eigentlich nicht passieren, gehen die Redaktoren und Redaktorinnen sehr sorgfältig an diese Sache her. Die Vorbereitungszeit ist sehr lang und es wird geschaut, dass immer ausgeglichen berichtet wird. Gerade die Vertreter der kleinen Religionsgemeinschaften schauen, dass da nichts vergessen geht.
Ich vertrete in dieser Redaktion eigentlich die kleinste Religionsgemeinschaft in der Schweiz. Es gibt nur rund 18'000 Juden nach der letzten Volkszählung. Und es ist klar, dass die Sorgen und Nöte von dieser kleinen Religionsgemeinschaft den anderen vielleicht weniger vertraut sind. Und ich sehe meine Aufgabe auch drin, die gewisse Sensibilitäten vielleicht vorzustellen oder auch ein Verständnis dafür zu wecken. Ich glaube, das klingt ganz gut. Also, und das gilt genau gleich auch für andere Minderheitenreligionen, die zum Teil Probleme haben, die der Mehrheitsreligion einfach nicht bekannt sind.
Alles in allem scheint zwei Seiten also eine Erfolgsgeschichte zu sein.
Wir hatten Themen gehabt, wie eben gegenseitigen Besuch der Religionen. Wir haben mal einfach ihre Nummern hergeschaut. Wie kommt man aus in einem Spital, wo so viele Nationalitäten, Kulturen und Religionen beteiligt sind? Oder wie kommt man aus in einem Schulhaus miteinander? Die Frage, die ich mir nach 10 Ausgaben stelle, ist, finden wir die gute Mischung zwischen Themen wählen, die einfach rum sind, die vielleicht manchmal schon schwierig sind, die brisant sind und also darauf hinzuweisen, dass nicht alles so Friede, Freude, der Eierkuchen ist, was zwischen den Religionsgemeinschaften läuft. Oder sind wir manchmal doch auch ein bisschen gefährdet, ein Schönwetterblatt zu sein und vor allem zu berichten darüber, wo das etwas gelingt.
Auf alle Fälle soll es aber weitergehen mit zwei Seiten. Vielleicht mit noch mehr Religionen, vielleicht in der ganzen Schweiz, weil es scheint den Besuch bei den anderen zu brauchen.
Antonia Moser hat über die interreligiöse Zeitschrift «Zwei Seiten» berichtet, Auskunft gegeben, haben die Redaktionsmitglieder der Peter Abelin und der Martin Lehmann. Mehr über die Publikation finden Sie unter zweiseiten.ch im Internet.
Thank you.
Matthias Eis am Weihnachtsabend. Wie soll ich dich empfangen? So fragt es als Weihnachtslied. Welche Lieder sonst noch gesungen werden sollen in der Kirche? Dazu gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Das geht von Gospel bis Bach, von lateinamerikanischen Kanons bis zu Popsongs. Welche Musik passt denn überhaupt in die Kirche und welche vielleicht eher weniger? In der reformierten Kirche ist diesbezüglich viel in Bewegung, was besonders auch junge Leute ansprechen sollen. Judith Wipfler hat sich umeinander gelassen.
Wenn ich mein Leben betrachte, in mich versinke, dann weiß ich, du warst da. Du hast mich immer gesehen und gehört, was ich dachte, kennst jeden Augenblick.
Sonja Bosco mit ihrem Song »Du liebst mich« und damit meint sie Gott. So emotional und persönlich auf Du und Du mit dem Allmächtigen, so tönen viele der neuen Kirchen-Popsongs. Der von Sonja Bosco hat den 2. Platz gewonnen bei einem Song-Contest, den diesen Herbst die reformierte Kirche im Kanton Aargau veranstaltet hat. 80 Bands folgten ihrem Aufruf, neue Lieder braucht die Kirche. Auf Platz 1 natürlich ein Aargauer, Tobi Meyer. Und dass er auf Mundart singt, ist auch kein Zufall, denn Mundart steht hoch im Kurs bei Tobis jungen Fans.
Doch leid ich mich in Gerechtigkeit, für immer siehst du mich vollkommen rein.
Von Reinheit singt Tobi, euphorisch besingt er seine Liebe zu Gott, der ihn von der Sünde befreit habe. Man muss schon genau hinhören, um zu merken, dass das ein religiöser Text ist und keine Hymne für den FC Aarau. Dieses Lied erscheint dieser Tage zusammen mit 9 weiteren bestplatzierten Songs auf einer CD. Dazu gibt es ein Songbook mit Noten, Gitarrengriffen und Liedtexten. Denn die Aargauer Reformierten meinen es ernst. Diese Lieder sollen gemeindetauglich sein, das heißt, sie sollen mit- und nachgesungen werden können. Mit einem rauschenden Event wie dem Songcontest alleine sei es noch lange nicht getan. Der Event solle nachhaltig wirken, bekräftigt Pfarrer Frank Worps von der Aargauer Reformierten Kirche.
Also wir hatten 2 Stoßrichtungen mit dem Song Contest. Das eine war sicherlich auch als reformierte Kirche ein Signal an junge Menschen zu senden, an die junge Musikszene. Kirche pflegt nicht nur ihre Traditionen. Wir sind offen auch für neue, für aktuelle Musik und wir wollen euch zuhören. Denn Jugendliche drücken sich ihr Lebensgefühl mit Musik aus und die Kirche muss ihnen zuhören. Das sollte ein Signal sein. Aber das andere ist natürlich, dass wir unsere eigenen Kirchgemeinden mit so einem Song-Contest darauf hinweisen wollen, wie wichtig Musik von Jugendlichen ist und dass sie neue Lieder auch haben, um ihre Gottesdienste, ihre Veranstaltungen zu beleben.
Ein Signal an Jugendliche senden, dass ihre Musik und damit auch sie selbst in der Kirche erwünscht sind.
Wenn man Jugendliche einbezieht, dann muss man ihre Musik einbeziehen.
Nun stellen wir zunächst mal hintan, ob es die Musik der Jugend so gibt. Eine Jugendliche, die Maturandin Anita Roth, soll sagen, was sie von Sacro Pop, also geistlichem Rock und Pop in der Kirche, hält.
Ich denke, es geht darum, dass wenn man Musik von den Jungen integriert, dass sich dann auch die Jungen in der Kirche integriert fühlen. Und die Musik ist ja eigentlich dazu da, Gott irgendwie zu worshipen, Gott loben zu preisen. Und dann, das kann in irgendeinem Musikstil geschehen. Und die Jungen machen das vielleicht jetzt eher durch lautere Klänge, sind aber durch das genau gleich andächtig und denken genau gleich an Gott.
Für Anita gibt es interessanterweise kein Entweder-Oder in der Musik. Sie singt im Gospelchor und spielt Querflöte auf hohem Niveau. Wie viele Menschen heute ist auch Anita Roth musikalisch mehrsprachig.
Ich spiele auf der Querflöte vor allem klassische Musik und ich habe jetzt schon ein paar Mal die Möglichkeit bekommen, in einer Kirche zu spielen und auch halt Konzerte geben können, was man sonst als Musikschülerin eigentlich nicht so die Möglichkeit bekommt.
Von der musikalischen Mehrsprachigkeit Jugendlicher und Erwachsener ist auch der renommierte Kirchenmusiker und Theologe Andreas Marti überzeugt. Er wirkt unter anderem in Könitz bei Bern und macht die Erfahrung, dass Pop genauso wenig reine Jugendmusik ist, wie es umgekehrt auch falsch sei, dass sich die Jugend durchgängig mit kommerziellem Pop zufrieden gebe.
Es geht schon längst nicht mehr um Jung und Alt. Also die Beatles-Generation ist im Opa-Alter. Jedes vierte Schulkind hier in Könitz ist in der Musikschule. Und das machen nicht alle Jazz-Piano. Also das immer auf die Jugend zu schieben, das halte ich für ein Klischee, das mit dem man endlich aufhören sollte.
Wenn also die Beatles alt und jung gefallen, warum nicht auch im Gottesdienst? Der Liturgikprofessor Andreas Marti beginnt grundsätzlich.
Was wollen wir denn eigentlich mit der Musik in der Kirche? Einfach wenn es nur darum geht, den Leuten irgendwelches akustisches Heimatgefühl zu geben, dann ist die Musik unterfordert. Es geht darum, dass die Musik die Dramaturgie einer gottesdienstlichen Veranstaltung mitträgt, mitprägt, führt. Da kann man nicht einfach irgendetwas reinnehmen. Es gibt freilich wahrscheinlich nichts, das man nicht reinnehmen kann. Ich habe mal einen Aufsatz geschrieben unter dem schrecklichen Titel »Die geistliche Musik existiert nicht«. Also man kann im Prinzip alles brauchen, aber nicht alles fügt sich gleich leicht und bei gleich vielen Gelegenheiten ein.
Grundsätzlich sei also vieles möglich, aber nur wenig wirklich passend. Konkret auf die Hits des Aargauer Kirchenkontests angesprochen, ist Andreas Marti äußerst skeptisch.
Nur, dass man die Kirche voll hat, die Jugendlichen finden das gut und haben ein positives Bild von der Kirche, aber ohne eigentlich zu wissen, was drin ist, das ist mir zu wenig. Die Jugendlichen ernst nehmen, das ist nicht damit gemacht, dass man ihre, was immer das ist, Musik spielt, sondern das heißt, sie inhaltlich ernst zu nehmen, das heißt, mit ihnen über Religion zu diskutieren, über die Gottesfrage zu diskutieren, über diese unbeantwortbaren, offenen Fragen, mit denen man leben muss, zu diskutieren. Das heißt ernst nehmen.
Andreas Marti stößt sich beim Aargauer Liederwettbewerb aber vor allem daran, dass die Interpreten jener geistlichen Popsongs mehrheitlich aus dem freikirchlichen Milieu stammen. Ihr Stil von evangelikal-charismatischer Frömmigkeit geprägt ist. In Aarau bewarb sich sogar auch eine Band vom ICF, der International Christian Fellowship, die sich selbst Jugendkirche nennt.
Ja, das ist keine Kirche, das ist ein Geschäftsunternehmen.
Die ICF-Band kam sogar bis ins Finale des reformierten Song Contests.
Ja, da geht's mir ganz schlecht. Vor allem, weil ich denke, das ist wieder zu kurz geschossen. Der Erfolg von ICF liegt nicht einfach in dieser etwas durchschnittlichen Mainstream-Popmusik. Sonst könnten andere das ja auch machen. Der liegt vielleicht eher auf der ideologischen Ebene, dass man eine sichere Orientierung vorgaukelt und sagt, so musst du's, dann ist alles in Ordnung. Und wenn du den Zehnten gibst, dann hast du Gottes Gnade auf sicher und solche Dinge. Die Sehnsucht nach Orientierung und nach einfachen Antworten, wie viel man davon wirklich lernen soll, ist mir nicht so klar. Die Musik allein ist es bestimmt nicht.
Weniger ablehnend ist da Pfarrer Frank Worps, Mitveranstalter des Song Contests. Vom Know-how solcher Bands, ihrem professionellen Auftreten, könne auch Landeskirche etwas lernen, meint er.
In Bezug auf ein bestimmtes Segment, nämlich für und mit jungen Menschen, da denke ich, dürfen wir ruhig von den Freikirchen lernen.
Die Frage steht aber weiter im Raum. Übernimmt reformierte Kirche, wenn sie solche Musik verbreitet, mit dem evangelikalen Klangdesign, nicht auch dessen Inhalte?
Von den 5, die zum Schluss noch im Wettbewerb waren, haben alle Bands, alle Gruppen haben einen eher freikirchlichen als landeskirchlichen Hintergrund gehabt. Aber ich würde nicht sagen, dass wir uns annähern, weil Kirchgemeinden sind in ihrer Kultur, in ihrer Tradition viel vielfältiger.
Auch der klassisch reformierte Kirchenmusiker Andreas Marti gibt diesbezüglich Entwarnung.
Allein mit den Liedern könnte man ICF sicher nicht ausgrenzen und sagen, bäh, das allein ist nicht das Problem. Nur muss man auch wissen, was man für Signale setzt. Und ich denke schon, dass die Landeskirchen sich da mit einer gewissen Entschiedenheit davon absetzen müssen und nicht aus lauter Political Correctness sagen, ja, ja, das sind auch gute Christen und so. Also irgendwo muss man auch wagen, Grenzen zu ziehen. Wir kommen mit der reformierten Kirche so langsam zwischen Stuhl und Bänke. Auf der einen Seite diese ideologischen Neoevangelikalen und auf der anderen Seite die Agnostiker und Atheisten und die ganz Säkularen, und wir versuchen da irgendwo noch eine Position zu halten, die wirklich etwas unbequem ist. Aber dann darf auch die Musik nicht zu bequem sein.
Unbequem, das ist doch wohl eher weniger populär. Andreas Marti glaubt hier an die Motivationskräfte der Musikvermittler, der Kirchenmusikerinnen und Pfarrer, ihren Gemeinden ungewohnte Klänge, neue Formen und auch Anspruchsvolleres schmackhaft zu machen.
Es ist wirklich nur eine Frage der Gewöhnung, und wenn man sich auf diese sogenannten Hörgewohnheiten allzu sehr einlässt, dann mauert man die Menschen in ihren Beschränkungen auch, in ihren Gewohnheiten einfach ein. Das kann es nicht sein.
Das war ein Beitrag von Judith Wipfler. Wenn Sie sich für die Frischpresse-CD mit den neuen Aargauer Kirchensongs interessieren, finden Sie die Angaben bei uns im Internet unter drs1.ch. Morgen Morgen auf DRS2 schaut die Redaktion Religion zurück auf die Ereignisse in der Welt von den Religionen im Jahr 2010. Das Jahr, das war. Die Sendung hören Sie am 8:30 morgen Morgen auf DRS2. DRS 1 am Weihnachtsabend mit der Sendung Zwischenhalt und jetzt dann gerade mit dem Glockengeläut zum Sonntag, mit der Weihnachtsglocke, die eher kommt der reformierten Kirche von Yverdon zu gut. Yverdon ist eine wahre Erziehungsfabrik. Hat ein geistreicher Zeitgenoss von knapp 200 Jahren gewitzelt und er hat damit auf die verschiedenen pädagogischen Einrichtungen angespielt, wo es damals Yverdon gegeben hat. Das Knabeninstitut von Johann Heinrich Beschalotzi zum Beispiel, wo in den Räumen vom Sauvaillardenschloss einquartiert war, und an ihn erinnert dann auch unübersehbar ein Denkmal auf dem geschäftigen Marktplatz. Seit Mitte vom 20. Jahrhundert hat sich der Bezirkshauptort am Südende vom Neuenburger See mittlerweile zur zweitgrössten Stadt vom Kanton Watt entwickelt mit über 25'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und weil es eben auch der bedeutendste Badekurort der Westschweiz ist, nennt man sich folgerichtig touristisch wirksam Yverdon-les-Bains. Ein Reisetagebuch aus dem 18. Jahrhundert vermerkt unter anderem, die Stadt besitzt eine kostbare Kirche nach italienischem Architekturgeschmack mit einer reich mit Bildhauerarbeiten geschmückten prächtigen Fassade, die wohl eine der schönsten im ganzen Lande sein mag. Und tatsächlich, der Temple Protestant, wo wie aus Schloss und das Hotel de Ville, also das Stadthaus, die Place Pestalozzi ziert, ist eine von den grosszügigsten Schöpfungen von der reformierten Sakralarchitektur in der Schweiz. 1757 eingeweiht. Der Turm ist allerdings noch vom gotischen Vorgängerbau und auch die sechs Glocken sind älter als die Kirche Notre-Dame von Yverdon. Fünf davon sind schon im 15. Jahrhundert gegossen worden, aber auch die jüngste und grösste ist immer noch eine alte. Die Mittagsglocke von 1646 mit dem Text «Die Glocke erschallt, der Engel ruft, Christus donnert, antworte seiner Stimme und du wirst errettet werden.»
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.